Ja, es ist wohl tatsächlich so, dass wir uns manchmal vor dem fürchten, was Gott für uns vorbereitet hat und vorgesehen hat. Wir fürchten uns vor der Freiheit, vor der Weite, weil Weite kann auch Angst machen. Wir fürchten uns manchmal auch vor der Schönheit. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass, wenn wir wissen, wie viele Menschen leiden, wir uns dafür fürchten, sogar das, was wir an Möglichkeiten haben, die Freiheit, die wir haben, den Wohlstand, den wir haben, das alles auch ein bisschen runter zu downzugraden, nach außen hin gar nicht so sichtbar werden zu lassen und auch gar nicht so laut zu sagen und vielleicht auch gar nicht so laut vor Gott zu bringen, weil wir es schamhaft lieber im hinteren Ort oder versteckt halten wollen. Und so sind wir vielleicht auch manchmal gar nicht bereit, das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, in aller Schönheit anzunehmen, weil wir uns in vielleicht einer Demut, und Demut ist gut, aber in einer falschen Demut verlieren, weil wir uns vielleicht irgendwo verlieren, wo wir vor Gott noch frommer sein wollen, als er schön findet, und noch demütiger sein wollen, als er es gut findet. Und wenn ich in die Welt schaue, ihr Lieben, dann geht es mir auch so, dass in diesen Zeiten, du kannst das Bild ruhig an die Wand machen, Jan, in den Zeiten der Erschütterung und in dem Weltgeschehen mal es gar nicht so gelingen will, das Gute zu sehen. Dass diese Macht des Bösen, diese Erbarmungslosigkeit, das Grauen in manchen Teilen auf dieser Erde und jetzt gerade in Israel, wo wir diese grausamen terroristischen Anschläge der Hamas und alles, was sich daraus entwickelt und entfaltet, sehen und uns zu dem Volk Israel stellen im Gebet und in Ganzheitlichkeit, aber trotzdem fassungslos und paralysiert uns das anschauen. Wo wäre ich wohl damit, wenn ich nicht Halt und Hoffnung in Jesus Christus hätte? Wo wären wir, wenn wir diese Perspektive, die wir darin haben, diese Perspektive und Hoffnung, wenn sie uns fehlen würde? Mir kommt da so ein altes Gemeindelied in den Sinn. Hier ist Streit, wenig Freude, Herzeleid. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, zerstieben würden wir im Nu. Hoffnung, ein positives Bild behalten. Dranbleiben an dieser unfassbaren, übernatürlichen, schönen Hoffnung, die uns Jesus Christus durch sein Leben gegeben hat, die uns Gott, der Vater, zuspricht und er uns begegnet in Gnade und Barmherzigkeit. Ich springe mal von Gott, dem Vater, zu Otto Schily. Otto Schily, ihr kennt ihn, Politiker, nicht mehr so sichtbar, aber letztens habe ich ihn erlebt und er sprach in einer Talkshow davon, er sagte, wir sollten nicht nur auf das Böse sehen, sondern auch auf das Gute. Das Gute nämlich, das sich dem Bösen stellt. Und genau das möchte ich heute einfach ein Stück weit mit euch tun, dass wir uns eben halt gegen das Böse stellen. Auch das Böse, das sich in den Weg stellen will, wenn wir an den Thron Gottes kommen wollen, zum Thron Gottes kommen wollen. Und vielleicht können wir heute ein bisschen so mit einer Hand am Thron Gottes und mit der anderen Hand sehnsuchtsvoll um das Erbarmen, Herr, erbarme dich, beten, aber natürlich über die Welt, aber auch über mich selbst. Und indem ich das sage, möchte ich einfach nochmal so zum Ausdruck bringen, auch wie proklamieren, wir lassen nicht zu, dass das Böse unsere Gedanken einnimmt. Wir lassen nicht zu und schauen einfach nicht nur hin, erfüllt mit der Angst wie ein Kaninchen auf die Schlange. Nein, wir schauen auf diesen Jesus. In dieser Welt ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, es geht alles irgendwie zu Ende. Wir wissen nicht die Stunde, nicht den Tag. Wir sollen es auch nicht wissen. Wir wissen nicht, ob es heute und morgen ist oder ob es in 10.000 Jahren ist. Wir wissen es nicht. Und ich halte es für anmaßend zu behaupten, wir wissen es oder wir erahnen, dass es jetzt ist. Da hat es schon, glaube ich, über die Zeitgeschichte so viele gegeben, die das gesagt haben. Nein, wir glauben, wir proklamieren, dass Gott das letzte Wort hat und nicht der Teufel. Wir glauben und proklamieren das und wir ermutigen uns und machen uns stark. Und indem wir über Dinge sprechen, die von Gott da sind, geht es ja nicht darum, dass wir das nicht schon mal gehört haben. Wir reden jetzt über Gnade und Barmherzigkeit. Ja, Wie oft habt ihr das Wort Gnade und Barmherzigkeit schon in den Mund genommen, gehört und gelesen und gesehen und wie oft haben wir uns damit beschäftigt? Mir kommt es ein bisschen wie eine Liebesbeziehung, eine Ehe vor. Da ist es auch so, du gibst am Anfang, hast du Schmetterlinge im Bauch und du gibst dein Ja-Wort und du sprichst die Liebe aus und alles Mögliche. Und wie gut wäre es doch, wenn wir das immer wieder wiederholen würden, damit wir uns daran erinnern. Und wie schnell passiert es uns doch, also ich rede jetzt von mir und nicht von euch, dass wir das so selten in den Mund nehmen, dass wir das so selten wiederholen, dass wir uns auch so selten an die gemeinsame und an die gegenseitige Liebe erinnern. Wie gut ist es, wenn wir es praktizieren, nicht nur würden, vielleicht tun es ja eine von euch, aber ich weiß, wie schwach wir an der Stelle manchmal sind und wie schnell wir uns auch verlieren im Alltagsgeschehen und an der nicht geschlossenen Zahnbürste oder geschlossenen Zahnpastatube oder die, was weiß ich, das falsch weggehängte Handtuch. Nicht die Angst ist unser Treiber, sondern unsere Hoffnung und das Wissen um die Liebe Gottes. In der Predigtserie in den vergangenen Sonntagen ging es ja um Erkenntnis und um das Thema Identität in Christus, dem Wachstum im Glauben, mit dem wir uns beschäftigen. Und nun beschäftigen wir uns noch mit dem Wachsen in Gnade und Barmherzigkeit. Reinhard Steffen hat in seiner Predigt uns vor Augen geführt vor 14 Tagen, dass es nicht um Verdienst geht. Auch das wissen wir. Aber das Wissen im Kopf heißt ja noch lange nicht, dass es im Herzen angekommen ist. Wir wissen ja alle, das ist die längste Strecke der Welt. Und so ist es gut, sich immer auch wieder daran zu erinnern, dass es nicht um Verdienst geht, dass es nicht um diesen Aspekt von Leistung geht. Aber in einer Gesellschaft, die von Leistung geprägt ist, nützt das ganze Wissen nichts. Wenn wir also, wie es uns Reinhard Steffen auch bewusst gemacht hat, fragen, womit habe ich das verdient, dann sind wir genau schon wieder an der Ecke. Und er hat uns dann dahin geführt, womit hat Maria oder das Volk Israel insgesamt oder die Jünger, womit haben sie es denn verdient? Oder womit hat Abraham es denn wohl verdient? In all dem hat er uns die Liebe Gottes vor Augen geführt. Die Liebe Gottes als sein Gnadengeschenk. So sind wir an dem Sonntag ein bisschen sozusagen geendet. Die Liebe Gottes drückt sich aus durch ein Gnadengeschenk oder ist ein Gnadengeschenk, kein Verdienst. Ich möchte lesen im Titus 3, Vers 4 bis 5. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Gnade, weil er Erbarmen, in manchen Übersetzungen steht Barmherzigkeit, also, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist die erneuerte Kraft des Heiligen Geistes. Und auf der Grundlage seiner Gnade geht es somit um eine weitere Perspektive. Diese Perspektive hat uns auch schon in der letzten Predigt beschäftigt. Und nicht nur um den Moment und das Jetzt, sondern eben halt um diesen Ausblick, aber dann auch die Handlung, also das, was daraus folgt. Zu Abraham sagt Gott, du sollst ein Segen sein. Und so fragst du dich vielleicht, wie soll ich ein Segen sein? Und ohne, dass es so geschrieben ist, aber Abraham war ja auch am Zaudern, am Zagen. Also auch Abraham wird sich sicher gefragt haben, wieso ich? Wie soll ich ein Segen sein? Und wenn man es mal genau nimmt, wie viel hat er denn davon wirklich erlebt? Also wie viele Sterne durfte er denn aus seinem Stamm, aus seinem Samen, aus seiner Nachfolge, wie viele Sterne durfte er denn da zählen? Aber Gott hat ihm gesagt, so viele Sterne, wie du am Firmament, wie du am Himmel siehst. Ich empfinde, dass wir aus Gnade und Barmherzigkeit Gottes erfahren und so kann Barmherzigkeit zu Barmherzigkeit von uns werden. So kann aus Barmherzigkeit Hoffnung, aus Hoffnung Mut, aus Mut, Authentizität, Echtheit, Verheißung und Perspektive sich ergeben. Und dann sind wir nicht nur an dem Ort, dass wir ein wunderschönes Bild vor Augen haben, sondern dann werden wir in diesem wunderschönen Bild der Barmherzigkeit barmherzig sein. Mir scheint es aber wichtig zu sein, dass wir ein bisschen nochmal unterscheiden zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Ich meine, hätte man ja auch ein Wort dort nur stehen müssen. Wäre ja auch okay gewesen. Aber es steht dort Gnade und Barmherzigkeit. Und es ist ja die Frage, ist Gnade und Barmherzigkeit nun das Gleiche? Oder gibt es da vielleicht einen Unterschied? Und ich habe diese Predigt eigentlich als eine Predigt vorbereitet, um auf Gnade und Barmherzigkeit einzugehen. Ich habe mich aber entschieden, diese Predigt aufzuteilen in zwei Predigten und möchte heute nur bei der Gnade verweilen. Und bevor ich das tue, möchte ich gerne mit euch zusammen den Psalm 103 lesen in den Versen 1 bis 11. Und ich lese hier ganz bewusst, weil es ein bisschen poetischer klingt, lese hier ganz bewusst aus der Bibel von Dr. Martin Luther. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du dir jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn halten. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel auf der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, die ihn fürchten. Wenn wir diesen Psalm anschauen, und wir alle kennen ihn wahrscheinlich und aus Liedern und aus selber lesen und vielen Gottesdiensten, dann ist es, ich kenne das durchaus, dann ist schnell auch ein Fokus und wir wieder jung werden wie ein Adler. Also geht mir gerade übrigens auch so, nicht? Also so eine Verjüngungskur wäre gar nicht so schlecht. Aber ich möchte mich wirklich mit euch jetzt auf einen besonders wichtigen Satz, der mir zumindest entgegengekommen ist, fokussieren. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ich möchte mich darauf konzentrieren. Und in der Hoffnung für alle steht, er beschenkt dich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und in der Genfer Übersetzung steht, er krönt dich mit Güte und Erbarmen. Wesentlich scheint mir aber eines, und darauf möchte ich hinlenken. Er krönt dich. Er krönt dich mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Es steht da nicht, und er schrieb seine Gnade und Barmherzigkeit tief in ihre Herzen. Nein, das steht da nicht. Es steht superlativ. Er krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was kann da schöner klingen? Gott erweist dir und mir die Ehre. Und es geht hier nicht um eine edelsteinverzierte Goldkrone, mit der du protzen kannst und sichtbar in der weltlichen Umgebung sozusagen königliche Macht ausstrahlen kannst, was ja durchaus ein Symbol, die Krone ja durchaus als Symbol in diese Richtung zu verstehen ist. Nein, es geht um eine Krone der Gnade und Barmherzigkeit, die Gott dir auf das Haupt gesetzt hat. Und sichtbar und viel kostbarer als Gold und Silber ist. Aber eben doch sichtbar. Er hat sie dir nicht in die Hosentasche gesteckt. Er hat sie nicht an die Seite meines Schuhs so ein bisschen. Nein, auf die Krone, auf den Kopf, auf das Haupt. Sichtbar, schön, glänzend, scheinend. Und ich meine, David, der diesen Psalm geschrieben hat, der war wahrscheinlich genau von diesem Bild inspiriert, als er das geschrieben hat. Und darauf möchte ich hinaus, dass eben Gott uns in seiner Liebe, Gnade und Barmherzigkeit erweist, mit der er uns ehrt und indem er uns krönt, ist das keine Sache, die so nebenbei oder vielleicht gehört irgendwie dazu. Nein, sie hat ja sogar was wie einen Mittelpunkt. Und hast du schon mal jemanden gesehen, der eine Krone trägt und nicht aufrecht geht? Also da würde die Schwerkraft, wahrscheinlich die Physik würde da nicht mitmachen. Also von daher macht es doch Sinn, dass wir diese Krone strahlend in Schönheit, aufrecht, mit aufrechtem Gang in dieser Welt und in unserem Leben auf dem Haupt tragen, oder? Könnt ihr jetzt mal Amen sagen? Amen. Also wenn du nur mit gebeugtem Haupt durchs Leben läufst, dann wird es schwerfallen, die Krone zu tragen. Die wird dir vom Haupt runterfallen. Und wäre es nicht schade, wenn die Gnade und Barmherzigkeit, mit der Gott uns krönt, von unserem Haupt runterfällt, dass sie zu Boden fällt, sie nicht wirksam ist. Darum geht es ja. Es geht ja gar nicht darum, dass wir sie gleich mit Füßen treten müssen. Es geht ja einfach nur darum, dass sie bei uns dann nicht mehr die Wirkung hat, die sie doch haben soll. Also, ich gehe jetzt gleich mal ein bisschen weiter, aber für uns alle hier jetzt, aufrecht gehen, aufrecht sitzen, Krone zusammen zurechtrücken und wir gehen weiter. Und ich würde es gut finden, wenn ihr jetzt mal ganz kurz jeder dem anderen einmal kurz zusprecht: Ich sehe, dass Gott dich mit Gnade und Barmherzigkeit gekrönt hat. Also ich sagte es ja schon, ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir noch mal ein bisschen gucken, den Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit, dass wir sie nicht zu sehr miteinander vermischen. Sie mögen Geschwister sein und sich miteinander verbinden, aber sie sind eben nicht das Gleiche. Und ursprünglich hatte ich mich sogar, als ich diese Aufgabenstellung war ja aus der Serie, dass wir uns fokussieren jetzt auf Gnade und Barmherzigkeit, damit beschäftigt haben, habe ich mal so geguckt, was hast du eigentlich in den letzten Jahren hier so gepredigt? Und dann fand ich eine super Predigt über Gnade. Und hey, ich habe gedacht, das ist doch eine super Chance. Ich mache die nochmal, das merkt gar keiner. So nach dem Motto wie Paulus, du verdrießt mich nicht, dass ich immer und so weiter. Ich bin der Versuchung doch einigermaßen widerstanden. Und wenn ich sowas machen würde, dann würde ich immer unter dem Aspekt, es geht um frisches Wasser, nochmal genau hinschauen, ob nicht doch heute etwas ganz anderes ist. Aber ich wollte es nur kurz einschieben, also 2021 gibt es eine Predigt über Gnade, ich fand die gar nicht so schlecht. Ich möchte mir jetzt nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber ich habe mich so gefragt, ja, was willst du denn noch machen? Aber als ich intensiver im Gebet und im Nachsinnen, in das Nachsinnen kam, wurde mir bewusst, dass dieser Begriff Barmherzigkeit nicht vernachlässigt werden darf und dass wir uns nicht nur auf die Gnade fokussieren sollten. Auch wenn ich heute ein bisschen dabei bleibe. Gnade, die Gnade Gottes, mit der uns Gott beschenkt hat, ist keine nacheilende Gnade, sondern eine vorauseilende Gnade. Das macht einen riesigen Unterschied zwischen dem, was wir durchaus auch im Rechtsverständnis und was Gesetz und Richtersprüche und sonst was angeht, das macht einen großen Unterschied. Wir reden hier nicht über eine nacheilende, sondern eine vorauseilende Gnade, weil Jesus Christus ist für uns gestorben. Und wir wissen, wenn wir uns zu ihm bekennen, dass wir nicht ins Gericht kommen. Das heißt, wir wissen das jetzt schon, wir haben jetzt schon die Zuversicht, dass wir möglicherweise schon also wir wissen ja nicht genau, wie es sein wird. Und ich will jetzt hier auch keine falschen Bilder zeichnen, aber es ist eindeutig geschrieben. Paulus, die Apostel drücken es sehr deutlich aus, dass wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen, und das ist doch die Hoffnung, die Zuversicht, die Gewissheit, die wir in uns tragen, dass wir nicht ins Gericht kommen. Eine vorauseilende Gnade Gottes. Er, dieser unser wunderbarer Gott, ist uns schon gnädig geworden, bevor wir überhaupt schuldig gesprochen wurden. Also du wirst nicht angeklagt. Und das ist bestimmt kein Persilschein. Wir können alles machen, was wir wollen. Das meine ich überhaupt nicht. Es geht auch um eine Verantwortung, die wir damit übertragen bekommen haben. Aber du wirst nicht angeklagt. Du wirst nicht verklagt. Also falls du dazu neigen solltest, soll es ja hier und da mal geben. Also ich habe schon mal davon gehört und ich habe es bei mir vielleicht auch schon mal ein bisschen erahnend gespürt. Also solltest du dazu neigen, dich sogar selbst anzuklagen, gibt es keinen Grund dafür. Ja, die Buße und die Umkehr ist, wenn wir was falsch gemacht haben, wichtig. Aber die Selbstanklage, die manchmal wie eine Stimme immer wieder in uns nachruft, die nicht aufhört, und die selbst dann, wenn du Vergebung zugesprochen hast, immer noch wieder anfängt zu flüstern und in dir etwas macht. Es gibt keinen Grund der Selbstanklage. Wenn es einen Grund zur Klage gibt, dann ist es ein Grund, damit zu Gott zu gehen und es vor ihn zu bringen und vielleicht mit Menschen und vor Gott in der sichtbaren und unsichtbaren Welt in Ordnung zu bringen. Wenn wir also Jesus Christus als unseren König, Jesus Christus als Gottes Sohn uns dazu bekennen, dann krönt uns Gott mit dieser Gnade. Er lässt uns eben nicht ins Gericht kommen. Und es ist so etwas wie auf der einen Seite dieses Verantwortungsbewusstsein, das ich nicht verharmlosen möchte. Ich möchte nicht alles liberalisieren. Darum geht es mir gar nicht. Aber wir haben einen verfassungsrechtlichen Schutz vor Verfolgung. Vor Strafverfolgung. Den haben wir. Den hat uns Gott in unser Buch geschrieben, wenn wir uns zu ihm und seinem Sohn bekennen. Bevor wir schon verklagt sind, sind wir schon freigesprochen und gehören zu seiner Familie. Sind königliches Priestergeschlecht, nämlich weil wir eine Krone bekommen haben, von gekrönt sind, Mitbürger und Gottes Hausgenossen. Wikipedia gibt folgende theologische Erklärung zum christlichen Verständnis über Gnade Gottes. Das Wort Gnade ist ein spezifisch christlicher Begriff, der eine Zusammenfassung dessen ist, was Worte wie Heil, Liebe und Freundschaft im Zusammenhang mit dem Erlösungsgeschehen in Jesus Christus beschreiben. Dann geht es irgendwo weiter. Da es für dieses Verhalten keine Verpflichtung gibt, ist jeder Gnadenerweis per se ein unverdientes Gnadengeschenk. Im Christentum ist Gnade eine der Grundeigenschaften Gottes. Die bedingungslose Gnade, die Gott dem Gläubigen bzw. der gesamten Menschheit zuwendet, bildet den Kern der christlichen Botschaft. Als Zentralbegriff des christlich-biblischen Gotteserkenntnis beschreibt Gnade ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und den Menschen. Nun, natürlich können wir auch, das war der Schluss dieses Zitates, und ich meine, ist das nicht schön? Also können wir doch einen Haken dran machen, oder? Also sagen wir alle Amen zu. Und natürlich können wir natürlich jetzt auch für uns sagen, okay, jetzt können wir ja auch gnädig sein. Und es gibt ja sowas wie Gnadengesuche und Gnadenverfahren sogar in unserer Rechtsprechung, in unseren Rechtsverfahren. Aber ich empfinde diese Gnade Gottes in erster Linie als etwas, was von Gott ausgeht und verbinde dieses Wort allein mit ihm. Wenn ich selber anfangen würde, gnädig sein zu wollen, oder so wie das in diesen Höflichkeitsfloskeln, die ich für mich nicht hören würde, gerne hören würde, gnädiger Herr oder gnädiges Fräulein oder gnädige Frau, wie es früher durchaus Standard war, dann ist das etwas, was etwas ausdrückt und was etwas in mir zum Klingen bringt, wo ich mich eher an der falschen Ecke angefasst fühle. Und wenn mir jemand gnädig sein will, naja, dann kann ich vielleicht manchmal froh drüber sein. Aber eigentlich ist es nicht etwas, was sich für mich gut anfühlt. Und wenn es jemand ist, der mir gegenüber gnädig ist, dann ist das noch eine Geschichte. Aber ich selber mir dieses Gnädigsein-Verhalten, das möchte ich mir nicht angewöhnen. Das möchte ich gar nicht erst eintrainieren. Das möchte ich eher abtrainieren, wenn es irgendwo sein sollte. Es kann nämlich ganz schnell in Machtorientierung und in eine Überheblichkeit hinaus entarten. Und deshalb glaube ich, ist es gut, wenn wir uns ein bisschen davor schützen. Und das sieht, und damit mache ich mal einen kleinen Schwenk zu dem, was ich dann in 14 Tagen noch zur Barmherzigkeit sagen werde. Das sieht bei der Barmherzigkeit ganz anders aus. Und deshalb ist es mir so wichtig, Gnade und Barmherzigkeit ein bisschen voneinander zu unterscheiden, nicht zu trennen, aber zu unterscheiden. Im Lukas-Evangelium steht, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und wenn man dann diesen Text weiterschaut, dann geht das ja sogar so weit bis hin zu liebet eure Feinde. Also das ist eine ganz andere Dimension. Aber an dieser Stelle möchte ich jetzt tatsächlich gerne enden und den Schwenk in Richtung 14 Tage machen und sagen, dann reden wir nochmal über die Barmherzigkeit und über das, was es bedeuten kann. Behaltet einfach eure Kronen auf, ja, also ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo ihr sie ablegen sollt, es lohnt sich und er, dieser wunderbare Gott, hat eben dich gekrönt und deshalb lasst uns aufrecht gehen. Und ich würde gerne zum Abschluss, deshalb Gitti, übrigens hat mir die Krone so gefallen, die du damit auf deinem Bild hattest, weil selbst im Fallen war die Krone noch am richtigen Ort. Ja, und wenn wir wissen, dass wir eben nicht nur fallen, sondern wir straucheln und fallen, aber wir stehen wieder auf. Wir bleiben nicht dort liegen. Und das war für mich so ein Sinnbild heute. Du hast das da gezeichnet und du hast hier aufrecht gestanden mit deiner Krone auf dem Haupt, obwohl du so gefallen bist. Und Gott richtet uns wieder auf. Wir fallen, wir straucheln und wir fallen, aber wir stehen wieder auf. Und wir behalten die Krone auf dem Haupt. Und ich würde es gut finden, wenn wir einen Moment der Stille haben können, jeder für sich, vielleicht auch laut ausspricht, das, was ihr euch gegenseitig zugesprochen habt, dass ihr einfach nochmal für euch auch das vor Gott bringt und dieses Bewusstsein des Gekröntseins mit Gnade und Barmherzigkeit nochmal vor den Thron bringt. In dem Bild legt eine Hand an den Thron und hebt die andere Hand und betet für euch. Also ihr müsst das nicht physisch tun, aber mit dem Gedanken im Kopf. Damit würde ich gerne schließen und einen Moment der Stille und des Innehaltens, des nach Innenkehrens nehmen. Und ich bete Gott, dass du kommst, jeden Einzelnen was wir erleben und erfahren in dir und in dem Leben mit dir, Jesus Christus, dass das uns nochmal sehr bewusst wird und dass du uns auch jedem Einzelnen auf seine Art und Weise individuell bewusst machst. Und dass wir die Krone auf dem Haupt, dass sie uns nicht drückt und nicht erschwert, sondern dass die Krone auf dem Haupt, die durch dich getragen ist und die Sinnbild für Gnade und Barmherzigkeit ist, die du uns schenkst. Dass wir sie wirklich mit Respekt, mit einer Ehrfurcht vor dir, aber auch mit einem Stolz und mit einer Freude tragen.